der Sendereihe Erzählung bei Radio Horeb ist Tim Hudson in einem Traum, und so lautet auch der gleichnamige Titel des Romans, der Traum, unterwegs. Eigentlich ist Tim zur Verarbeitung seiner Trauer in einem Kloster. In der Abgeschiedenheit und Stille der Klostermauern sind in ihm die Worte »Sprich zu mir, Gott«. Was dann folgt, ist besagter Traum, in dem Tim zuletzt seinem Freund Wayne begegnet, der bei einem Unfall ums Leben gekommen und einer der Gründe für Tims tiefe Trauer ist. Wayne erscheint ihm jetzt ganz lebendig, ja heil sogar, und gerne lässt sich Tim von seinem besten Freund in diesem sehr realistischen Traum führen. Auch als Tim in einer Satteltasche seines Pferdes eine Maske findet, die ihm in seinem Leben dazu dient, sein wahres Ich zu verbergen. Ich bin Brit Bergen und freue mich, diesen Weg von Tim mit Ihnen gemeinsam gehen zu dürfen. Steckt doch für jeden von uns etwas Wertvolles an Erkenntnis in diesem Roman, den James Bryan Smith geschrieben hat und der bei Gerd Medien erschienen ist. Wie viel Biografisches vom Autor in dieses Buch einfließt, das erfahren Sie am Ende noch genauer in den letzten Folgen der Erzählung. Zuletzt begleiteten wir Tim Hudson auf dem Stairway to Heaven, der Treppe in den Himmel, auf der er auch in der heutigen Folge noch unterwegs ist. Vielleicht war und ist auch hier wieder ein kleiner Denkanstoß für Ihr eigenes Leben dabei. Tim erkennt, dass Gott alles weiß, ihn durch und durch kennt, um all das Böse in ihm weiß, und dennoch ist er von ihm geliebt. Und wenn Gott ihn liebt, trotz allem, was er von ihm weiß, vielleicht, so denkt Tim und so dürfen auch wir uns fragen, vielleicht gibt es dann auch Menschen, die mich so lieben können, wie ich bin, ohne eine Maske.
Ich näherte mich dem Herzen des Labyrinths und dem lodernden Feuer. Erneut blieb mein Blick an meiner Maske hängen und ich dachte, so, alter Freund, hier oben hast du nichts zu suchen. Ich habe gesehen, wer ich wirklich bin. Hier werde ich so geliebt, wie ich bin, ganz ohne deine Hilfe. Ich brauche dich nicht mehr. Damit wollte ich sie ins Feuer werfen. Doch in diesem Moment begann die Maske, die bis dahin leblos und kalt in meiner Hand gelegen hatte, sich zu bewegen. Ohne mich kannst du nicht leben, flüsterte sie in einer widerlichen Stimme, die meiner nicht unähnlich klang. Voller Entsetzen wich ich zurück, stolperte, fiel zu Boden und hielt das Ding auf Armeslänge von mir weg. »Wieso kannst du reden?« »Ohne mich kannst du nicht leben. Du brauchst mich. Sonst wollen die Leute nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie werden dich ablehnen. Keiner wird dich mögen. Du wirst von niemandem geliebt werden. Man wird sehen, wer du wirklich bist, wer dich sieht. Ohne dass ich dich schütze, wird dich hassen. Deine Heuchelei, dein Versagen und deine Feigheit werden sichtbar werden. Keiner, der dich sieht, wird dich jemals lieben. Du solltest mich nicht in das Feuer werfen. Wer soll dich beschützen, wenn ich nicht mehr da bin? Es ist besser, als angesehener Mann in die Hölle zu gehen, als voller Scham im Himmel leben zu müssen.
Nein, das stimmt nicht, schrie ich der Maske entgegen. Das ist falsch. Ich habe dich geschaffen, weil ich geliebt sein wollte. Aber jetzt brauche ich dich nicht mehr, weil es mir egal ist, ob Menschen mich lieben oder nicht. Hier oben spielt das keine Rolle mehr. Ich bin geliebt. Schon auf Ernies Stuhl spürte ich diese Liebe und seither wurde sie immer intensiver. Eine Maske kann nicht geliebt werden. Sie ist nur eine Täuschung.
Nein, gab die Maske mit veränderter Stimme zurück. Bedrohlich und finster klang sie nun. Du kannst mich nicht vernichten. Das wahre Gesicht, das ich verstecke, ist abstoßend und widerwärtig. Nur durch mich wirst du schön und vollkommen. Ich verschaffe dir alles, was du brauchst. Alles, was du willst. Mich fröstelte. Diese Maske war nicht mehr nur ein Hilfsmittel, das ich konstruiert hatte. Aus ihr sprach die Stimme des Bösen, die auf unheimliche Weise meine eigene Stimme imitierte. Ich will geliebt werden, mehr als alles andere.
und solange ich dich festhalte, geht das nicht.
Mühsam richtete ich mich auf, dann rannte ich zu dem Altar und warf die Maske ins Feuer. Der Boden begann sich zu bewegen, als würde ein Erdbeben ihn erschüttern. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel erneut zu Boden. Nach wenigen Augenblicken war alles vorüber. Eine tiefe Stille breitete sich aus. Es wurde vollkommen ruhig. Andächtig stellte ich mich auf meine Füße, strich den Sand von meiner Schlafanzughose und drehte mich um. Es war Zeit, den Rückweg anzutreten. Ich streckte meine Arme aus, um die Ärmel des schwarzen Wollpullovers hochzukrempeln, als ich bemerkte, wie verändert meine Hände aussahen. Sie leuchteten. Ich rannte bergab. Wenig später war ich wieder am Amphitheater. Ich konnte es kaum erwarten, Wayne alles zu berichten. Auch wenn ich irgendwie davon ausging, dass er es bereits wusste, was ich erlebt hatte. Er saß unverändert auf seinem Stein. Sein Blick ging in die Ferne. Ein ehrfürchtiges Staunen hatte sich auf seinen Zügen ausgebreitet. Als ich in sein Blickfeld trat, sah er mich an und lächelte.
»Du siehst super aus«, begrüßte er mich strahlend. »Zum ersten Mal siehst du mein wahres Ich.«
»Nicht ganz. Es war zwar selten, aber ab und zu hast du mich auch schon früher hinter die Maske blicken lassen. Und zwar immer dann, wenn du mir von deinen Ängsten und Träumen erzählt hast. In diesen Momenten konnte ich dich auf der Erde schon erkennen. Für mich waren das die kostbarsten Zeiten unserer Freundschaft.«
»Wir müssen bereit sein«, fuhr Wayne fort, »mit unseren Schwächen ehrlich umzugehen und unsere Ängste und Bedürfnisse offen zuzugeben. Dazu gehört auch die Einsicht, dass wir uns aus eigener Kraft nicht mehr aus dem klebrigen Netz der Lügen und Täuschungen befreien können, das wir um uns herumgewoben haben. Erst wenn wir die Bindungen, in denen wir verstrickt sind, beim Namen nennen und vor Gott und den Menschen bekennen, können wir ihre Macht über uns brechen. So enttarnen wir die Lüge, dass Ehrlichkeit uns irgendwie schaden könnte. Dann nehmen Vertrauen und Freiheit den frei gewordenen Raum in uns ein. Was die Maske bis dahin verhinderte, wird nun möglich. Wir erkennen uns selbst. Und damit können wir die Menschen in unserer Umgebung ermutigen, es uns gleich zu tun. Vertrauen, das anderen entgegengebracht wird, hat erstaunliche Auswirkungen. Du wirst das merken, wenn du wieder erwachst.
Schweigend saßen wir nebeneinander. Minuten verstrichen.
»Die eine Satteltasche ist erledigt, aber die andere hast du noch«, unterbrach Wayne schließlich die Stille.
»Ach ja, stimmt, da ist ja noch eine. Soll ich mal reinschauen?«
»Wenn du möchtest, ja.«
Kapitel 11. Ich griff in die Tasche und zog etwas heraus, das einen Zauberstab ähnelte. Er erinnerte mich an ein Spielzeug, wie ich es von Kindergeburtstagen her kannte. »Wayne, soll das ein Witz sein? Wozu habe ich denn einen Zauberstab in der Tasche?« Der Stab war schwarz, teilweise verchromt und hatte eine weiße Spitze. Ich gab ihn an Wayne weiter. »Was bedeutet das? Was hat der in meiner Satteltasche zu suchen?«
»Nun überleg doch mal selbst. Wozu braucht man einen Zauberstab?«
Ich sah ihn an und überlegte.
»Zum Zaubern oder um so zu tun, als ob man zaubern könnte.«
»Genau. Und was verbinden wir mit dem Zaubern?«
Mir fiel nichts ein.
»Kontrolle«, erklärte Wayne. »Das Ding hier ist einfach nur ein schwarzer Stab. Im Himmel gibt es keine Zauberei, aber der Stab ist ein Symbol für dein Streben nach Kontrolle. Du möchtest eine Zauberformel sagen, den Zauberstab schwingen und schon soll geschehen, was du willst. So willst du dein Leben beherrschen. Aber das Konzept, das dem Leben zugrunde liegt, ist ein anderes. Gott allein weiß, was für uns gut ist.« Ich dachte über seine Worte nach, verstand aber nicht wirklich, worauf er hinaus wollte. Nie in meinem Leben hatte ich mit Magie, Hexerei
oder Zauberei in irgendeiner Form zu tun gehabt? Wayne sah meine Gedanken. Das stimmt. Du hast nie beabsichtigt, ein Zauberer wie Harry Houdini zu werden. Du hast dich weder als König der Varieté noch als Entfesselungskünstler versucht und du hast auch nie in der Astro-Hotline angerufen. Selbst Glückskekse waren dir suspekt. Das alles hat auch nichts mit deinem Zauberstab zu tun. Aber du hast versucht, ein Bild von dir vorzutäuschen, womit du nicht nur die Menschen, sondern auch Gott zu betrügen versuchtest. Mithilfe deiner Religiosität wolltest du bestimmen, wie andere dich wahrnehmen, was Gott tun sollte und wie dein Leben verlaufen sollte. Weißt du noch, was du nach der Geburt von Madison zu Gott sagtest? Da hatte Wayne mich an einen beispiellos schrecklichen Tag erinnert. Madison war zur Welt gekommen und die Ärzte hatten uns vor die Frage gestellt, wie viel oder wie wenig getan werden sollte, um sie am Leben zu erhalten. Wie kann ein Arzt von einem Menschen verlangen, eine Entscheidung von solchen Ausmaßen zu treffen? Wenn wir alles medizinisch Mögliche tun, wird das das Unvermeidliche am Ende nur hinauszögern, hatte einer der Ärzte gesagt. Klüger wäre es, sie einfach sterben zu lassen. Professionell und kalt hatte er uns diesen Rat gegeben. Wie ein Automechaniker, der seinen Kunden empfiehlt, das alte Auto verschrotten zu lassen. Ich hatte ihm erwidert, wie können Sie von mir erwarten, dass ich nicht sage, Sie sollen alles tun, was in Ihrer Macht steht, um mein Kind zu helfen? Sie ist meine Tochter, verstehen Sie das nicht? Ich ging nach Hause, schloss mich in mein Zimmer ein und schrie zu Gott, wie konntest du nur? Was hast du damit gemeint? Was ich damit sagen wollte war, wie konntest du mir und uns so etwas antun? Ich hatte ihm mein Leben zur Verfügung gestellt und hatte mich bemüht, ihm zu gehorchen. Natürlich gelang mir das nicht immer, aber es war mein erklärter Wille. Was hätte es bedeutet, wenn es dir gelungen wäre und du vollkommen fehlerfrei nach Gottes Willen gelebt hättest? Hättest du dann Gott gegenüber einen Anspruch auf ein sorgenloses Leben ohne Leid und Schmerzen gehabt? Fragte er. Viele von uns glauben unterschwellig an die Regel des Karma. Tu Gutes und sei brav, dann wird Gott dir Erfolg schenken. Dieses Denken kann so tief in unsere Seele eindringen, dass es uns glauben lässt, wir könnten unser Leben komplett selbst im Griff haben. Nicht selten kann man diese Lüge sogar von der Kanzel hören. Aber das ist nur Wunschdenken. Niemand hat sein Leben in der Hand. Natürlich ernten wir, was wir gesät haben, und am Ende geht es dem, der Gottes Geboten folgt, besser als dem Gottlosen. Aber trotzdem, Tim, wenn du hier oben weiterkommen willst, dann musst du etwas Neues lernen. Dein Leben wird dann am ehesten gelingen, wenn du die Kontrolle abgibst. Ich dachte eine Weile darüber nach. Wieder einmal war mir klar, dass er recht hatte. Der Versuch, den Verlauf meines Lebens selbst zu bestimmen, hatte nur ins Chaos geführt. Gleichzeitig waren hier oben alle, denen ich bisher begegnet war, voller Wärme und Freundlichkeit, und sie hatten alle recht. Keiner hatte mich in eine falsche Richtung gelenkt. Wie kann ich dieses Ding loswerden? Muss ich noch einmal auf den Berg? Nein, aber du musst einen Ritt unternehmen. Steig auf dein Pferd. Wieder einmal wusste ich nicht, was er mit mir vorhatte oder wohin es gehen sollte. Doch als ich gerade meinen Fuß in den Steigbügel stellen wollte, hielt Wayne mich auf. Einen Moment noch. Du reitest nicht vorwärts, sondern rückwärts. Was? Wie kann man denn rückwärts reiten? Das geht doch gar nicht. Gut, ich bin ruhig und höre dir zu, Wayne. Wenn du rückwärts auf deinem Pferd sitzt, kannst du nicht sehen, wohin es geht. Sobald es dir gelingt, diese Art der Fortbewegung zu genießen, kannst du dir sicher sein, dass du die Kontrolle aufgegeben hast, erklärte Wayne. Tatsächlich sagte er dann das, was ich schon befürchtet hatte. Es war wohl ein Teil der Lektion und hatte eine notwendige Bedingung, um den Zauberstab loslassen zu können. und du wirst ohne mich reiten. Nein, bitte, Wayne, nicht das. Jack hat mich auch ganz plötzlich verlassen. Ist das hier oben so üblich, dass ich immer dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, allein gelassen werde? Ihr seid in diesem Punkt wohl alle gleich. Vertraue Gott, lächelte er mir aufmunternd zu, bestieg sein weißes Pferd und hob lachend von unserem Berg ab. Ich schrie, auf Wiedersehen, während sein Pferd ihn immer höher in die Lüfte trug. Noch einmal drehte er sich um und winkte mir zum Abschied. Im nächsten Moment sah ich, wie er die Arme himmelwärts streckte, eine Bewegung, die mir schon vertraut war. Die Luft füllte sich mit herrlicher Musik, die von Wayne ausging und nur allmählich leiser wurde, während er sich immer weiter entfernte.
»Wollen wir los?« fragte mein Pferd plötzlich.
»Was? Du kannst sprechen?«
»Das konnte sogar Bileams Esel.« »Jetzt bin ich platt. Ein Pferd mit Bibelkenntnis und ein Sinn für Humor. Ich wusste nicht, dass du sprechen kannst. Das hattest du mir bis jetzt noch gar nicht verraten.«
»Na, ihr beiden habt ja pausenlos geredet. Da habe ich lieber das Maul gehalten.«
»Du bist nicht nur ein Pferd, das sprechen kann, sondern dazu auch noch ein freches Pferd.«
»Sei bloß vorsichtig. Immerhin wirst du gleich falsch herum sitzen, und ich werde bestimmen, wo es lang geht. Solange ich die Kontrolle habe, solltest du lieber artig sein.«
»Stimmt, da hast du recht. Aber sag mal, wohin geht es denn?«
»Das kann ich dir leider nicht sagen«, erwiderte das Pferd. »Teil der Übung ist, dass du nicht weißt, wohin es geht. Du hast keinen Einfluss darauf, wie lange wir unterwegs sein werden und was als nächstes geschieht. All das liegt außerhalb deiner Kontrolle. Das Einzige, was du tun kannst, ist stillzusitzen, während ich dich dahin bringe, wo du als nächstes erwartet wirst.«
»Reiten wir in die tieferen Bereiche des Himmels? Komme ich bald zu dem Raum, von dem mir alle erzählen?«
»Ich verrate nichts.«
»Muss ich mich irgendwie auf den Ritt vorbereiten, irgendwas vorher bedenken oder besorgen? Wie lange werden wir unterwegs sein?«
»Das ist typisch für dich. Immer willst du alles organisieren und unter Kontrolle haben. Nein, du brauchst dich um gar nichts kümmern. Alles, was wir brauchen, ist vorbereitet.«
Plötzlich erinnerte ich mich an den Zauberstab. Wayne hatte mich angewiesen, ihn loszuwerden. Das versuchte ich nun. Doch so sehr ich meine Hand auch schüttelte, er war wie angeklebt. Ich bekam ihn einfach nicht los. Er war wie mit meiner Hand verwachsen.
»Das ist sinnlos«, kommentierte mein Pferd. »Mit Gewalt wirst du das Ding nicht los. Erst wenn du von innen her verändert bist, wird es sich von dir lösen.«
Ich brauchte ein paar Augenblicke, bis ich das verstanden hatte. Ein toter Friseur, ein toter Schriftsteller, ein toter Sänger und jetzt auch noch ein sprechendes Pferd, auf dem ich verkehrt herumreiten sollte. Mir wurde einiges abverlangt hier oben. Beim Zugfahren war es mir immer zuwider, wenn ich entgegen der Fahrtrichtung sitzen musste. Mir wurde davon nicht wirklich übel, aber ich fühlte mich entsetzlich unwohl, weil ich nicht sehen konnte, wohin die Fahrt ging. Mein Pferd trottete gemächlich los. Es schien den Weg zu kennen, doch ich selbst hatte keine Ahnung, wo wir waren. Meine Gedanken wanderten zurück zu Bruder Taylor, der mir nahegelegt hatte, die Bibelstelle mit Maria und dem Engel zu lesen. »Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast.« Knapp 2000 Jahre später hatten die Beatles den Satz vertont. »Let it be«, Marias berühmte Worte. Immer wieder flüsterte ich diese Worte. »Let it be. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast.« Da blieb das Pferd unvermittelt stehen.
»Tim, schau dich mal um«, forderte es mich auf.
Zu beiden Seiten sah ich an den Felsenwänden, die unseren Weg säumten, je ein riesiges Wandgemälde. Rechts von mir prangte ein Bild von Maria, Auf der gegenüberliegenden Felswand war König Saul zu sehen, wie er seinen letzten Atemzug tat. Er befand sich auf einem Schlachtfeld und war gerade im Begriff, sich in sein eigenes Schwert zu stürzen. Erst später fragte ich mich, woran ich die dargestellten Personen so sicher erkannt hatte. Vermutlich bedarf himmlische Kunst keiner Interpretation.
Saul war der König, den das Volk sich gewünscht hatte. Aber er hatte sich selbst nie wirklich Gott ausgeliefert. Seine Lebensgeschichte zeigt uns, wie der Weg eines Menschen, der sein Leben selbst in der Hand hält, in die Selbstzerstörung führt,
sagte das Pferd und stellte einmal mehr sein fundiertes Bibelwissen unter Beweis. Mein Schmerz hatte im Himmel anscheinend eine Menge gelernt. Das andere Bild zeigte Maria, wie sie vor dem Engel Gabriel kniete. Ihr Gesicht strahlte Ruhe, Demut und Freude aus.
Sie hat den Auftrag von Gott angenommen, ihm ihre Ängste anvertraut und sich seinem Willen unterstellt. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. So war die Haltung ihres Herzens. Dieser Glaube, diese Bereitschaft zur Hingabe sind es, wofür sie seitdem von allen Generationen gerühmt wird,
erklärte mir mein Pferd weiter. Das Pferd blieb zwischen den beiden Wandgemälden stehen, deren Kontrast mir nicht deutlicher vor Augen geführt werden konnte. Ich dachte über Maria nach, die bereit gewesen war, das anzunehmen, was Gott ihr vorlegte, selbst wenn es sie alles kosten sollte. Sie hatte sich entschlossen, ihre eigenen Zukunftspläne aufzugeben, die Kontrolle über ihr Leben abzugeben und sich damit abzufinden, dass ihr Leben nicht so verlaufen würde, wie sie es sich gewünscht hatte. Es soll an mir geschehen. Ich bin nicht wie Maria, und ich habe auch nicht ihren Glauben, gab ich zu und betrachtete den Stab in meiner Hand. Er war immer noch da. Ich wollte in meinem Leben selbst das Sagen haben. Verstohlen spähte ich zu dem Bild von Saul. Er hatte Selbstmord begangen. Das war das Endergebnis seines Widerstands gegen Gott. Erfolglos versuchte ich, den Stab abzuschütteln. Wenn ich doch ihren Glauben hätte, dachte ich und sah wieder zu Maria. Gott, bitte hilf mir, betete ich leise und starrte mutlos auf den Zauberstab. Ob er überhaupt funktioniert? Fragte ich.
Nein, erwiderte das Pferd prompt. Er ist nicht echt. Aber die Menschen, die an ihn glauben, betrachten ihn, als ob er echt wäre.
Aha. Sag mal, wie soll ich dich eigentlich nennen?
Ich habe keinen Namen, aber deine Versuchungen und dein Schmerz haben mich hervorgebracht.
Soll ich dich Mühsal nennen? Das wäre doch ein ganz interessanter Name für ein Pferd, oder?
Nein, das passt nicht.
Warum?
Das war ich einmal. Aber das ist jetzt vorbei. Hier oben gibt es keine Mühsal mehr. Trauer wird hier in Freude verwandelt. Ich bin jetzt ein Teil der ewigen Herrlichkeit. Ich bin dein Lachen und deine Freude.
So ist das also. Lass mich überlegen. Was würde zu dir passen? Ich hab's. Bedeutet nicht der hebräische Name Isaak auch Lachen? Wie wäre das? Ich nenne dich Isaak.
Nicht schlecht, einverstanden.
Also Isaak, sag mal, kann ich irgendwas tun, um diesen Stab bald loszuwerden? Das Ding klebt so fest an mir wie zu Beginn unseres Ritts. Ich will ja nicht ewig rückwärts herumreiten.
Bald werden wir jemanden treffen, der dir wahrscheinlich helfen kann,
erwiderte Isaak. Wer? Wo? Fragte ich aufgeregt. Denn schließlich konnte ich ja nicht nach vorn sehen. Vergeblich versuchte ich, mich herumzudrehen.
Hab Geduld, Tim.
Also atmete ich tief durch und wartete ab. Mein Pferd trabte 1 oder 2 Kilometer weiter, dann hielt es plötzlich an. Was ist los?
Hier ist jemand für dich.
Wo? Fragte ich und sah sie im selben Moment zu meiner Linken stehen.
Eine Frau, um die Tim Hudson nicht konkret getrauert hat, die aber trotz allem eine nicht unwesentliche Rolle in seinem Leben spielt, wird Tim in der nächsten Folge begegnen. Was ihn Gott mit dieser Gegenüberstellung lehren möchte, das hören Sie für Radio Horeb gelesen von Josef Weber in der 10. Folge des Romans »Der Traum« von James Bryan Smith, erschienen bei Gerd Medien.